Bankgeflüster. Der Podcast der Raiffeisen Bank Wels. Herzlich willkommen, geschätzte Zuhörerinnen, liebe Zuhörer, zu einer neuen Folge Ihres Podcasts Wir Bankgeflüster. Es freut mich wirklich sehr, dass ich heute Frau Doktorin Manuela Macedonia, die bereits 2019 beim Frauenabend in der Raiffeisenbank Wels mehr als 600 Damen begeistert hat. Sie hat mir heute erzählt, das war der erfolgreichste Vortrag, den sie je in Österreich gehalten hat. Und heute darf ich Sie erneut in der Raiffeisenbank Wels zu unserer Podcast-Ausgabe begrüßen. Wunderschönen guten Tag, schön, dass Sie da sind und dass Sie Zeit gefunden haben.
Grüß Gott, Frau Mack, herzlichen Dank für die Einladung. Ich freue mich, da zu sein.
Sehr gerne und ich freue mich jetzt auch auf die kommenden Minuten mit Ihnen. Sehr spannende Details, die Sie uns verraten werden. Aber vielleicht möchten Sie sich noch ganz kurz unseren Hörerinnen und Hörern vorstellen.
Ganz kurz, ich bin Neurowissenschaftlerin. Mein Forschungsschwerpunkt ist Gedächtnis für Sprache. Und ja, und ich schreibe auch Bücher, populärwissenschaftliche Bücher über Bewegung, Ernährung, damit dieses Wissen, das sonst nur in den Datenbanken der Wissenschaft vorhanden ist, damit dieses Wissen auch Menschen draußen erreicht, die sonst eben keinen Zugang dazu haben.
Und genau deshalb finden Ihre Bücher und auch Ihre Vorträge so großen Anklang, weil es auch wissenschaftlich belegt ist und weil es genau den Zahn der Zeit trifft. Was hat Sie denn eigentlich, das ist jetzt eingangs noch eine private Frage, als gebürtige Italienerin nach Österreich verschlagen?
Ich war mit dem Interrail unterwegs und bin zufällig in Salzburg gelandet. Und ich war 19 damals und ich hatte ein Jahr in Turin studiert und steige in Salzburg aus und es war Festspielzeit und ich gehe ein bisschen durch die Stadt spazieren und das hat mich so fasziniert. Diese wunderschöne Stadt, diese Altstadt eingebettet in einer Traumlandschaft mit so einem internationalen Flair. Ich habe mir gedacht, ich will hier leben und bin dann zurückgefahren und habe es meinen Eltern offenbart und das war nicht konfliktarm, meine Entscheidung.
Kann ich mir vorstellen.
Und dann bin ich einfach auf gut Glück nach Österreich gekommen, also ohne Stipendium und ohne auch die Unterstützung meiner Eltern, aber ich habe mich durchgeschlagen, also es hat gut funktioniert.
Sehr, sehr mutige Entscheidung, aber Sie sind da einfach Ihrem Bauchgefühl gefolgt.
Ganz genau, ganz genau. Ich wusste, das ist mein Weg. Es war auch damals mit 19 Jahren, kannst du das auch nicht wirklich begründen vor deinen Eltern, warum du diese Entscheidung triffst. Und mein Vater, der jegliche verrückte Entscheidung von mir letztendlich immer unterstützt hat gesagt, Manuela, wir können dir ein Studium im Ausland nicht zahlen. Wie machst du das? Und ich habe gesagt, Papa, ich werde mich schon durchschlagen. Und daraufhin hat er gesagt, gut, dann mach das, was du glaubst, das Richtige ist, aber versprich mir, dass du kein Blödsinn machst. Und genau so habe ich es gemacht. Und ja, und dann hat es funktioniert.
Und heute sind Sie hier und sehr erfolgreich. Sie sind eben auch, Sie haben es schon eingangs angesprochen, eine sehr erfolgreiche Buchautorin und haben zahlreiche Publikationen auf den Markt gebracht. Ihr Hauptaugenmerk gilt aber, wie Sie auch schon gesagt haben, der Neurowissenschaft. Ich würde Sie jetzt ganz kurz bitten, ein bisschen über Ihre Forschungsarbeit zu erzählen. Wo genau sind Sie tätig und was genau fasziniert Sie auch an der Forschung über das menschliche Gehirn?
Ich arbeite in zwei Bereichen. Ein Bereich ist die Grundlagenforschung und der andere Bereich ist die Anwendung der Grundlagen. Also für die Hörerinnen und Hörer, die Grundlagenforschung, die ich mache, betrifft Gedächtnisprozesse. Und nachdem wir in Linz keinen Wissenschaftsscanner haben, muss ich immer kooperieren mit Institutionen im Ausland. Und derzeit kooperiere ich mit der Katholischen Universität Mailand und mit dem Institut für Psychologie in Aberdeen, Schottland. Spannend. Und mit der Uni Potsdam. Früher habe ich auch mit dem Max-Planck-Institut kooperiert, an dem ich auch ein paar Jahre gearbeitet habe. Und da untersuche ich Lernprozesse, also wie man sich Sprache merkt, mit Hilfe des Körpers. Also wenn man jetzt zum Beispiel Vokabeln in einer Fremdsprache lernt und man lernt nur die Vokabeln, indem man eine Liste rauf und runter liest, ja, ist dieser Lernprozess wenig effizient. Das heißt, also wenn die Liste ausgelernt ist, vergisst man schon wieder ein Drittel innerhalb von 2 Wochen.
Ja, das kennen wir.
Genau, das kennen Sie wahrscheinlich auch. Da kennen die Hörerinnen und Hörer das auch durch ihre eigenen Kinder. Wenn sie Vokabeln lernen mit dem Kind, ist die Liste vollständig. Und wenn sie aber nicht wieder abprüfen, ja, entstehen die Lücken. Mhm. Ja. Und das ist nämlich mein Schwerpunkt in der Grundlagenforschung. Aber ich bin nach Linz gekommen und mit der Aufgabe, Informationssysteme mit Wissen aus der Neurowissenschaft effizienter zu gestalten. Das heißt also, mein Schwerpunkt ist, mit digitalen Systemen zu arbeiten, die Lernprozesse unterstützen. Also, ich habe gerade fertig geschrieben an einem Artikel. Wir haben im Ars Electronica Center in Linz ein Experiment durchgeführt, bei dem die Probanden virtuelle Gegenstände, die im Deep Space zu sehen waren, das heißt also diese Gegenstände waren nicht vorhanden, sie waren
so
nur
wie
zu sehen.
Memory oder so, aber nur digital.
Digital, ja, ja, ja. Genau. Also es sind so 3D-Gegenstände, praktisch in einer Art Aquarium. Also man hat man hat sich im Aquarium gefühlt. Mhm. Man war natürlich im leeren Deep Space, aber dieses Digitale, also diese 3D-Welt, machen eben diese Projektionen. Und die Probanden haben diese Gegenstände abgreifen müssen, die aber nicht vorhanden waren. Und wir haben herausgefunden, dass wenn dieses Abgreifen stattfindet, dass man sich auch die Wörter...
Also die Haptik gehört dazu,
richtig,
dass man es leichter merkt.
Richtig, ja. Richtig. Also Lernen mit dem Körper bedeutet, ja, dass man den Körper Tasten als Lernwerkzeug einsetzt. Das Tasten in dem Fall, aber auch das virtuelle Tasten, weil man hat ja keinen Gegenstand in der Hand. Ja, man sieht es und man greift es ab, aber virtuell. Mhm. Und allein dieses Virtuelle, ja, führt dazu, dass man sich signifikant mehr Vokabeln merkt, als wenn man es nur anschaut oder wenn man nur die Wörter liest und hört. Ja. Und das ist eben die Anwendung meiner Grundlagen, also der Grundlagen, die ich entwickle, das heißt Lernen mit sensomotorischen Prozessen, also Lernen von Sprache mit Hilfe des Körpers, ja, und das in der Anwendung mit Informationssystemen, das heißt mit digitalen Umgebungen. Die Idee, meine ursprüngliche Idee wäre gewesen, dass wir einen Coach im Handy haben und dass dieser Coach uns durch Lernprozesse führt, und der Coach weiß alles, also weiß, was ich mir merken kann, weiß, was ich mir schon gemerkt habe, und erstellt Lernpakete. Ja. Mhm. Also damit jeder den Zugang hat zum Lernen.
Mit einer App.
Mit einer App, nach eigenen Fähigkeiten, nach eigenen Vorstellungen, nach eigenen Zielen. Ja? Also dieses personalisierte Lernen mit Hilfe von Systemen, die uns heute schon relativ günstig zur Verfügung stehen.
Wie kann ich mir das vorstellen? Könnte man das aber auch irgendwie noch anders virtuell umsetzen, vielleicht mit einer Virtual Reality Brille oder so?
Richtig, ganz
okay.
Genau.
Weil ich könnte mir das jetzt nur so vorstellen, dass ich das dann später auch einmal vielleicht in Schulen in einigen Jahren so umsetzen kann.
In Schulen würde ich es nicht machen, weil das, also die beste Art zu lernen ist mit Menschen und im direkten Kontakt zu Menschen. Also wir sind soziale Wesen, und auch das Lernen hat einfach, also wirkt sich am besten aus, wenn wir sozial lernen. Wir haben auch spezielle Neuronen, die dafür
sind wir mehr motiviert,
von,
oder?
Von der Evolution. Nein, das sind echte neuronale Prozesse, die stattfinden. Wir haben sozusagen sogenannte Spiegelneuronen. Wenn wir jemanden anschauen, der zum Beispiel live spricht vor uns, ja, dann werden sie aktiv. Und wir können sehr, sehr gut imitieren, wenn wir in der Nähe sind, wenn wir den Mund anschauen, also zum Beispiel Kinder,
ja.
die Muttersprache lernen. Es ist ganz wichtig, dass man mit den Kindern auch spricht und dass man sie nicht vor den Fernseher setzt, ja? Weil sie vom Fernseher nichts lernen, weil diese Spiegelneuronen nicht aktiv werden beim Fernsehen. Und das heißt also, am besten in der Schule lernt man traditionell mit Menschen. Ich meine mit Menschen nur, also traditionell meine ich nicht mit den alten Methoden, also Wortlisten rauf und runter lesen. Diese Informationssysteme könnten das Selbststudium unterstützen, ja? Oder Menschen unterstützen. Ich habe 2014 schon einen Fachartikel dazu geschrieben. Menschen, die nicht in der Lage sind, zu Kursen zu gehen, mit anderen Menschen zusammenzulernen. Zum Beispiel, wenn sie in isolierten Regionen leben. Jemand, der in Mongolien irgendwo auf einem Berg ist, ja, der kann immer noch mit dem Internet sich verbinden, angenommen, das ist dort vorhanden, ja. Aber sagen wir so, und hat Zugang zu diesem Wissen und hat die Möglichkeit, auch Englisch zu lernen, zum Beispiel. Mhm. Ja, das heißt also, dieses Digitale soll nicht das gute Menschliche verdrängen, sondern soll dort unterstützen, wo das andere nicht möglich ist.
Also schon alleine mit diesem Thema könnten wir einen ganzen Podcast füllen, genauso wie jetzt auch mit unserem nächsten Thema, wirklich sehr, sehr interessant. Ich komme zu meiner nächsten Frage, die genauso podcastfüllend wäre. Durch die enge Zusammenarbeit damals auch schon mit der Raiffeisenbank unterhalte ich mich ja auch mit vielen Beratern. Die Bank veranstaltet auch heuer wieder einen Frauenabend. Im Moment sprechen wir aber jetzt noch von der Zukunft, weil unsere Podcast-Folge ja erst im Oktober ausgestrahlt wird, nachdem der Frauenabend schon stattgefunden hat. Die Verantwortliche dafür hat mir verraten, dass Frauen tendenziell risikoscheuer sind als Männer. Also sie neigen auch dazu, einen besseren Blick auf ihre Finanzen zu haben und sind der nachhaltigen Geldanlage zugeneigt. Kann das Phänomen aus der Erziehung und Lebensprägung sein oder tickt hier das Gehirn anders, also das Gehirn zwischen Mann und Frau? Ich weiß, das ist jetzt wirklich ein großes Thema, das wir da jetzt anreißen.
Ja, wir könnten uns einen ganzen Abend unterhalten und ich habe auch schon Vorträge dazu gehalten im Ars Electronica Center. Ich glaube, der letzte war 2017. Also Mann und Frau Gehirne sind zwar anatomisch
gleich,
ja, oder sehr, sehr ähnlich. Also sagen wir so, es gibt nicht das Standardgehirn für Frauen, das Standardgehirn für Mann, sondern wir haben alle die gleichen Windungen und die gleichen Furchen. Aber wir haben sehr wohl Unterschiede, die auch hormonell bedingt sind. Ja. Frau ist zum Beispiel tatsächlich ängstlicher als Mann, auch aufgrund der Hormone und in gewissen Phasen des Zyklus ist sie noch ängstlicher. Und reagiert auch ein bisschen anders, als sie sonst in gewissen Phasen des Zyklus reagieren würde. Das heißt also, das gibt's tatsächlich, dass unser Verhalten, und fürs Verhalten ist das Gehirn zuständig, nicht? Also wie ich Entscheidungen treffe, wie ich emotional reagiere, wie ich gewisse Situationen meistere, ja, das hat tatsächlich mit Hormonen sehr stark zu tun. Und das beobachten wir ein ganzes Leben. Ja, man braucht nur die Mädchen anschauen, man braucht die erwachsenen Frauen, man braucht die Frauen im Wechsel anzuschauen, ja, also wie jemand reagiert, abhängig eben von dieser ganzen Hormonwelt. Und Frauen sind vorsichtiger, wahrscheinlich aufgrund ihrer stärkeren Ängstlichkeit, würde ich sagen. Und etwas, was vielleicht auch die Damen, die uns zuhören, interessiert, da gibt's wunderbare Experimente dazu in der Neurowissenschaft, Frauen sind empathischer. Frauen können immer noch Empathie empfinden, gibt's wunderbare Experimente von Tanja Singer, heißt die Wissenschaftlerin. Die zeigen, dass selbst wenn Frau von der anderen Person, die im Experiment mitmacht, selbst wenn Frau reingelegt worden ist, ja, die andere Person ist unfair gewesen und Frau
Ist noch immer empathisch.
Ja, und Frau schaut dann zu, dass dieser Person Schmerz zugefügt wird durch eine Elektrode, die auf die Hand appliziert wird. Ja. Und diese Elektrode gibt einen Stromstoß und das ist ein bisschen schmerzhaft. Und dass trotzdem Frau empathischer wirkt, das sieht man im Gehirn, dass die Insel, das ist die Region, die für Empathie zuständig ist, dass die Insel aktiv wird, ja, bei Frau. Selbst wenn diese Person zu ihr unfair war. Bei Männern aber nicht. Mhm. Und bei Männern wird sogar eine Dopaminausschüttung findet statt. Ich sage nicht bei jedem Mann, ja, ja, sondern bei diesen Experimenten. Mhm. Ja, und die haben eine gewisse Anzahl von Personen untersucht. Also beim Mann ist nicht nur, dass keine Empathie da ist gegenüber dem sozusagen Feind, ja, also bei der Person, die unfair war, sondern beim Beobachten, dass Schmerz zugefügt wird, entsteht die Dopaminausschüttung, die ein Indikator ist für Freude, also für Genuss. Das ist nämlich
Ich hätte jetzt gesagt Aggression, wirklich?
Nein, Schadenfreude.
Oh mein
ist
Gott.
Das. Ja, man okay. sieht es im Experiment. Also es Aha. gibt sehr wohl Unterschiede. Aber ja, ja. Das ist jetzt wahrscheinlich das Markanteste, was ja. auch so leicht zu erklären ist im Podcast.
Okay, danke jetzt einmal für den kleinen Einblick in dieses Riesenthema. Ich mache jetzt einen Schwenk zu einem Ihrer Bücher. Im Jahr 2018 haben Sie das Buch Beweg dich und dein Gehirn sagt Danke verfasst. Kann man es vielleicht ein bisschen grob umreißen, um was es in diesem Buch geht?
Ja, ich habe dieses Buch geschrieben, weil ich viele Jahre Wissen dazu gesammelt habe, zum Einfluss von Bewegung auf unsere kognitiven Fähigkeiten, das heißt auf unsere geistigen Fähigkeiten und auf die Psyche. Ich fliege regelmäßig auf Konferenzen und ich gehe dann natürlich dorthin, wo ich gehen soll, weil es mein Fach ist, mein Schwerpunkt ist. Aber ich gehe auch in alle anderen möglichen Abteilungen sozusagen. Mhm. Und da waren einige Jahre, so Anfang 2010er Jahre, waren sehr, sehr viele Konferenzen beschäftigt eben mit Bewegung, wie sich Bewegung auf das Gehirn auswirkt. Und ich habe mir gedacht, all das wissen die Leute draußen nicht. Ja, dass zum Beispiel, wenn ich mich regelmäßig bewege, dass mein Gedächtnis besser ist. Ja, dass mein Hippocampus, das ist die Struktur im Gehirn, die für Kurzzeitgedächtnis zuständig ist, dass der Hippocampus größer und funktionsfähig wird. Ja, wenn man sich regelmäßig bewegt, dass die Verbindungen unter den Zellen, ja, unter den Neuronen auch stärker werden, weil Bewegung dazu führt, dass Nervenwachstumsfaktoren ausgeschüttet werden. Das sind so Düngersubstanzen, die Zellen stärken und die Verbindungen unter Zellen stärken. Und das und viele Themen mehr haben dazu geführt, dass ich dann gedacht habe, so ein Buch sollte man schreiben. Und ich hatte aber das nur im Hinterkopf. Und ich bin eine Transalp gefahren, also ich bin nach Italien geradelt, über die Alpen sozusagen. Und ich habe mir gedacht, ach, dieses Buch. Und stellen Sie sich vor, ich komme zurück und dann werde ich von einem Verlag kontaktiert, also eigentlich vom Brandstätter Verlag kontaktiert. Ja. Und sie haben gesagt, ja, möchten Sie ein Buch bei uns schreiben?
Ach, so ein
Zufall. Und sie haben aber selbst kein Thema gehabt, worüber möchten Sie schreiben? Da denke ich mal, siehst du, jetzt schreibe ich über Bewegung.
Das wollte sein.
Genau. Das kam so direkt nach der Transalp, das war im September. Und dann hat mich der Brandstätter Verlag kontaktiert, ich glaube im Oktober. Mhm. Und im Dezember war der Vertrag schon unterschrieben.
Super Sache. Kann man vielleicht sagen, in welcher Intensität hier Sport wichtig wäre, dass er gute Auswirkungen hat aufs Gehirn? Sie sagen regelmäßig, heißt das täglich zweimal, dreimal
also
die Woche?
Also ideal wäre es natürlich täglich, ja, weil unser Körper dafür gemacht ist, dass er sich bewegt. Mhm. Wir sind Bewegungsmaschinen. Mhm. Und wenn wir sehr lang sitzen, spüren wir auch, dass es uns nicht gut tut. Ja. Ideal wären tatsächlich die 10.000 Schritte am Tag.
Es ist machbar.
Es ist absolut machbar. Perfekt wäre es, dass wir uns, weil wir sind ja alle auch in einem Arbeitsprozess integriert, ja. Also jene, die noch nicht in Pension sind, sollten schauen, dass sie das Wochenende nutzen für ausgedehnte Bewegungsaktivitäten. Das heißt, ein Wochenende nur grillen und essen und sitzen, das empfehle ich nicht. Ja. Ich wäre auch manchmal versucht, Einladungen anzunehmen, weil ich es gerne mache. Mhm. Ja. Nur ich weiß, diese zwei Tage sind mir heilig für die Bewegung und deswegen muss ich auch asozial reagieren und sagen, tut mir leid, also vielleicht unter der Woche, vielleicht am Mittwochabend oder sowas. Ja.
Oder man geht zu Fuß zur Grilleinladung oder fährt mit dem Rad. Geht auch.
Ja, aber wir müssen schon schauen, dass wir einige Stunden am Wochenende Bewegung sammeln. Also es reicht nicht aus, so einen Spaziergang hinzumachen. Ja, also das heißt, also die zwei Tage und dann unter der Woche schauen, dass man vielleicht drei Tage etwas macht. Ja, also diese 10.000 Schritte auf jeden Fall. Und auch wenn nur Spazierengehen ist. Ideal ist Laufen. Ja. Laufen ist eine zyklische Bewegung und Bewegung mit den Beinmuskeln. Man weiß aber noch nicht, warum. Ja, das ist etwas, was die letzten Jahre entdeckt worden ist. Das habe ich auch noch nicht ins Buch schreiben können, weil es eben später entdeckt wurde. Bewegung mit den Muskeln, mit den Beinmuskeln führt eben, also regt eben zu diese Prozesse an. Und
ja, und deshalb ist es auch wichtig, dass man Schritte oder Laufen oder eben sich auch viel bewegt oder mit dem Rad.
Und mit dem Rad, genau. Schwimmen ist auch gut, ja, würde ich sagen.
Ist der ganze Körper auch.
Ganze Körper und Laufen, also für jene, die es können, ja, die keine Gelenksprobleme haben oder so. Ich habe gestern auch darüber geschrieben, ich schreibe jetzt an einem Fachartikel. Also es sind sehr, sehr wichtig ist auch für den Hippocampus, also für diese Kurzzeitgedächtnisstruktur, das ist ein Artikel, den ich konsultiert habe aus dem Jahr 23, dass wir so dieses Intervalllaufen haben. Mhm. Das heißt also 100 Meter schnell und dann wieder langsam, je nachdem, wie man es macht. Ja. Auf jeden Fall, dass man so sich hinaufboostet sozusagen und dann wieder runterkommt, weil das ist etwas, was die Gefäße auch auf Trab hält. Und dieses Pulsieren ist ausgerechnet für den Hippocampus sehr gut.
Mhm. Könnte man jetzt auch sagen, dass Extremsportler ein besonders gut funktionierendes Gehirn haben?
Das kann man leider nicht sagen, weil Extremsportler haben auch sehr viel Stress. Ja, wenn ich jetzt ein Ironman mache, ich war nämlich in den Jahren, wo ich in Deutschland war, war ich in einer Triathleten-Gemeinschaft. Also ich habe zwar keinen Triathlon gemacht, aber mein Partner. Und ich habe mir das ein bisschen angeschaut, wie sie leben und was sie machen und wie sie trainieren. Und es ist auch im Triathlon zum Beispiel, also es sind Extremsportler, es ist sehr viel Stress drinnen. Mhm. Und Stress führt zur Ausschüttung von Cortisol, Stresshormon Cortisol. Mhm. Und Cortisol macht leider, also zerstört einiges, ja, sagen wir so.
Das, was ich jetzt kurz mache,
richtig.
Ist dann kontraproduktiv.
Richtig, ist kontraproduktiv. Mhm. Das heißt also, dieser Stress vom Wettkampf ist eigentlich nicht gesund.
Ja. Ja.
Also für den normalen Menschen, sagen wir so. Ich bin selbst im Hochleistungssport gewesen in der Jugend und das war unser Leben. Ja, also jeden Sonntag ein Volkslauf und dann hat es die größeren Wettkämpfe gegeben und dafür haben wir gelebt. Ja. Und wir waren noch Kinder, also das balanciert sich aus, auch weil das Gehirn eben so topfit ist in der Kindheit und Jugend. Aber wenn man älter wird, man wird so 50 und man hat immer noch diese Phasen, wo man vielleicht sogar schlecht schläft, weil man am nächsten Tag trainiert oder weil man einen Wettkampf hat oder sowas, das sollte man nicht unbedingt anstreben. Ja? Also jeder macht, was er möchte. Aber ich denke, in der moderaten Ausübung der Bewegung liegt tatsächlich auch diese Wirkung für die Gesundheit. Mhm.
Ja, wie wir wissen, gell? Die Dosis macht das Gift und alles, was man Stress verursacht, ist wieder kontraproduktiv und schlecht. Wenn ich jetzt auch noch das Thema Demenz ansprechen darf, wäre es natürlich auch hier, glaube ich, ganz gut, oder? Wenn man vorbeugend Bewegung macht, um der Demenz ein bisschen entgegenzuwirken, beziehungsweise schon bei älteren Menschen immer drauf schaut, dass sie sich auch noch bewegen, oder?
Das ist definitiv das Einzige, was wir machen können. Die Pharmaindustrie verspricht jedes Jahr ein neues Mittel, ja, Also ich beobachte das schon um die 15 Jahre circa, weil es mich auch selbst interessiert, weil ich ja Gedächtnisforscherin bin. Ja, und das, was bei Demenzerkrankungen ist, verschiedener Art, ist eben, dass das Gedächtnis weg ist, das ja, genau. Erstes. Ne? Mhm. Und deswegen habe ich auch am Anfang die Hoffnung gehabt, ja, und je mehr ich mich da hineinarbeite und je mehr ich die Komplexität all dieser Phänomene kenne und kennenlerne, ja, es handelt sich manchmal um Molekülen, ja, wenn diese Moleküle fehlen oder zu viel sind oder sowas, entsteht eben die Demenz. Und diese Moleküle kann man aber nicht von außen zuführen oder beeinflussen, sondern es muss der ganze Mechanismus sozusagen beeinflusst werden. Und dafür gibt es leider keine Medikamente. Ich würde mich freuen, wenn ich sagen könnte, ja, nehmen Sie nur das, machen Sie keine Bewegung, ja, weil ich selbst auch für mein Leben, also die schlimmste Vorstellung ist, dass ich altere und dement werde. Mhm. Ja, dann verzichte ich lieber aufs Altern, weil das einfach so ein schlimmer Zustand ist. Mhm. Ich war Anfang 2000er Jahre oft in der Gedächtnisambulanz in Innsbruck an der Neurologie hospitieren und ich habe das gut beobachtet und ganz im Ernst, also das wünsche ich niemandem. Ja. Und das Einzige, was wir machen können, was wirklich wirkt und nachweislich wirkt, weil die Datenbanken voll von Artikeln sind, ist, dass wir regelmäßige Bewegung machen und dass wir uns ordentlich ernähren. Und alles andere, ja, es wäre schön, wenn es da wäre, aber es bringt nichts.
Ja. Ja, eigentlich ganz simpel, gell?
Ganz einfach,
back, ja. Back to the roots. So wie sich Kinder viel bewegen und wir hören es halt dann im Laufe unseres Lebens auf. Sie haben es jetzt gerade angesprochen und haben eine super Überleitung zu meinem nächsten Thema geschafft. Die Ernährung ist dich klug und dein Gehirn freut sich. Auch eines ihrer Bücher. Hierin erklären sie, welchen Einfluss die Ernährung auf unseren Körper, Geist und aber auch auf die Psyche hat. Vielleicht können Sie uns das ein bisschen vereinfacht erklären, welchen Einfluss hat denn Ernährung auf unser Gehirn?
Ernährung ist die Basis unseres Lebens und das ist nicht von mir, es stimmt aber, du bist, was du isst.
Ja. Mhm.
Und ich beobachte das jetzt seit 20 Jahren, dass sich unsere Ernährung, ich sage nicht unsere, damit meine ich nicht meine, ja.
Die der Gesellschaft.
Die der Gesellschaft sehr, sehr verschlechtert hat zugunsten von Industrieprodukten. Natürlich ist es so, dass die Industrie uns Versuchungen zur Verfügung stellt. Ja, es schmeckt gut.
Geschmacksverstärker.
Genau, es schmeckt gut, es ist da. Mhm. Ich brauche es nur aufmachen, ich brauche es nur erwärmen. Mhm. Aber in diesen Lebensmitteln ist sehr viel Gefahr versteckt. Ja, und ich will jetzt nur zwei Punkte ansprechen, also weil wir leider nicht die Zeit dazu haben, aber vielleicht zwei Punkte, die unsere Hörerinnen und Hörer beherzigen können. Diese Industrieernährung schafft Entzündungen im ganzen Körper und aber auch im Gehirn. Das heißt, das Gehirn ist nicht ausgenommen. Und diese Entzündungen, also man kann sich das so vorstellen, eine Entzündung, wenn man zum Beispiel sich ein Schiefer einzieht, ja, und es entsteht die Entzündung und dann drückt man das raus, ja, und die Haut ist aber dort trotzdem verändert. Ja, es entsteht eine kleine Narbe dort, wo das war.
Also der Körper merkt sich's.
Genau, der Körper merkt
es.
Der Körper kann es zwar überwinden, aber es bleibt eine Spur. Mhm. Und bei Entzündungen im Gehirn, die über die Jahrzehnte stattfinden, weil man hat es jetzt auch schon bei den Kindern festgestellt, wenn Kinder Industrienahrung zu sich nehmen und das sind all diese Fertigprodukte, die eh schmecken, aber die sind nicht gesund und selbst die als gesund angepriesen werden, sind auch nicht gesund.
Wir haben keine Ahnung, was drinnen ist. Ja.
Genau, die einzige gesunde Ernährung ist die, die ich mir selbst zubereite, mit guten Zutaten, mit guten Fetten, mit keiner Margarine. Ja, es tut mir leid, ich muss einfach gewisse Produkte ausschließen. Ja. Margarine war nie gut, es wird nie gut sein, das erkläre ich auch in meinem Buch, Ist dich klug. Olivenöl. Butter, gute kaltgepresste Öle, zum Beispiel ein wunderbares Leinöl aus Mühlviertel. Ja? Kartoffeln und Leinöl und Topfen. Wie gut ist das? Ja. Das ist so easy und es ist so schnell zu machen und es ist gut und gesund. Und also Entzündungen vermeiden, weil eben diese Entzündungen dazu führen, dass die Netzwerke in unserem Gehirn beeinträchtigt werden mit der Zeit. Das heißt also, wenn man sich ein Netzwerk vorstellt von Straßen, ja, und überall, wo die Straßen sind, wirft man so kleine Bomben drauf. Ja. Mhm. Ne, da kann die Information auch nicht mehr gut fließen. Ja. Die Autos können auch nicht mehr von A nach Z am kürzesten Weg fahren. Und so kann man sich diese Netzwerke auf der Oberfläche des Gehirns vorstellen, wenn sie durch diese Entzündungen, durch diese Mini-Narben permanent verändert werden, dann fließt die Information mit der Zeit nicht mehr gut. Und das passiert ab der Kindheit, wenn Kinder eben Pommes essen und diese ganze Industrienahrung. Selbst wenn ich die Pommes zu Hause mache, das ist Industrienahrung. Mhm. Am besten, wenn es dem Kind schmeckt, bitte.
Selber Pommes machen.
Genau, aus selber Kartoffeln. Aus Kartoffeln frisch schneiden und ein gutes Öl nehmen. Ja, ein gutes Olivenöl hält auch die Hitze aus. Und mit Olivenöl ansprühen und die Heißluftfritteuse. Ja. Und ich weiß, dem Kind schmeckt wahrscheinlich schmecken die anderen Pommes besser, aber man kann auch den Geschmack verändern und man kann das Kind umpolen vielleicht auf die gesunden Kartoffeln. Und wenn man die ungesunden nicht kauft, früh oder spät ist das Kind auch die gesunden.
Gewöhnt, ja. Genau. Hat sich dran gewöhnt, ja.
Und das ist das eine Thema, also Entzündungen vermeiden. Und das andere Thema ist den Darm bewusst aktiv pflegen. Mhm. Und das passiert mit fermentierten Lebensmitteln, also die gewisse Mikroorganismen in unser Darm bringen.
Für die Darmflora.
Fürs Mikrobiom. Also früher hat man es Flora genannt, jetzt ist es ein bisschen komplexer geworden, also die Vorstellung deswegen Mikrobiom. Findet sehr, sehr viel statt. Ja. Man hat den Darm eigentlich nie wirklich ernst genommen und dabei ist das Immunsystem im Darm. Und aber auch zum Beispiel unsere Psyche, also wie wir tatsächlich Dinge sehen im Leben, sehr viel hängt von den Funktionen unseres Darms ab.
Also auch das Gewicht, ob ich zunehme oder abnehme oder das liegt auch, also weiß man mittlerweile ja auch, gibt es ja auch sogar schon Darmbakterien zum Trinken.
Richtig, wobei ich immer sage, und das erkläre ich auch in meinem Buch, ich empfehle immer, dass man Rohmilch nimmt. Man kann Rohmilch trinken, weil in der Rohmilch sind diese Symbiosen, wo die Bakterien schon in Gemeinschaften leben. Denn es kann sein, dass wenn man nur selektierte Bakterien zu sich nimmt, über Produkte, die so verkauft werden, dass sich diese selektierten Bakterien nicht niederlassen, weil ihnen ihre Freunde fehlen.
Die Freunde fehlen, ja. Die Gemeinschaft,
Die Gemeinschaft fehlt. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass man die Symbiose zu sich nimmt. Und viele Personen haben die sogenannten Dysbiosen im Darm, das heißt also Gemeinschaften, die kaputt sind. Und deswegen haben auch viele Menschen Probleme mit Verstopfung oder mit Reizdarm oder sowas. Das kommt eben alles davon, dass man kein gut lebendes Mikrobiom hat. Also ein Problem-Mikrobiom. Und für jene, die keine Milch vertragen, ja, weil die Frage kriege ich oft gestellt, ist fermentiertes Gemüse sehr gut. Also ich empfehle, sich ein bisschen da reinzufuchsen in das Fermentieren, das kann man sehr wohl selber machen. Auch Sauerkraut. Früher hat jede Familie das eigene Sauerkraut gemacht und das geht jetzt auch. Das habe sogar ich gemacht. Also, wo ich nicht diese Tradition habe vom Sauerkraut, weil ich ja Italienerin bin, ich komme aus dem Ausland. Wir haben es nie gegessen, aber ich habe mich da hineingearbeitet und es geht wunderbar und ganz, ganz einfach.
Ja. Das ist, also am besten, man kauft sich das Buch, da kann man sich dann noch richtig reinlesen, weil so viele interessante Fragen natürlich da sind. Aber wenn ich jetzt noch frage, Diäten halten sich ja immer noch leider sehr hoch im Kurs. Was halten Sie davon?
Ich halte nichts von Diäten. Also das ist die beinharte Antwort. Ich mache mir natürlich überall Feinde, wenn ich sowas sage.
Nein, es ist, finde ich, der natürlichste Zugang.
Was ich festgestellt habe bei vielen Menschen, die mich darauf angesprochen haben, nachdem sie auch mein Buch gelesen haben, Ich stelle fest, man macht das Abnehmen zu einer Neurose. Wenn man sagt, das darf ich nicht, das darf ich nicht, das darf ich nicht. Also Essen ist auch Genuss, Essen ist Freude. Lebensmittel, die guten Lebensmittel, ja, also ich gehe manchmal einkaufen, ich kaufe für 3 Leute ein, ja, selbst wenn kein Bedarf danach ist, weil ich so eine Freude an den Lebensmitteln habe. Und ich kann es voll nachvollziehen, dass wenn man Mama ist und für die Familie kocht, ja, dass man da nicht permanent neurotisch sein kann. Dass man für die anderen kocht und für sich nichts, ja.
Also, ja, oder ganz was anderes.
Oder
ja.
Ganz was anderes. Und das Problem bei den meisten Diäten ist, dass sie 2 Dinge machen. Erstens schlagen sie Lebensmittel vor, die man nicht gewohnt ist zu essen. Also, wenn ich jetzt normal esse, also normal österreichisch, kenne ich Gulasch, kenne ich Knödel, kenne ich diese ganzen Sachen.
Schnitzel.
Genau. So, und jetzt muss ich mich umstellen auf ein Bowl mit ein paar Sprossen und das und jenes, ja. Schmeckt mir aber wahrscheinlich weniger, ja. Das eine ist der Verzicht auf Genuss. Und dann ist das andere auch die Menge, die mir vorgeschlagen wird. Mhm. Ja. Also,
ganz heißt, kleine Portionen.
Ganz Mini-Portionen.
Mhm. Eine Handvoll oder so.
Ja, genau. Mhm. Und jetzt ist es so, man hat mit 2 Arten von Frust zu leben. Erstens einmal schmeckt es mir nicht und zweitens ist es so wenig.
Bin ich immer hungrig.
Bin ich immer hungrig, das heißt, in meinem Kopf dreht sich alles nur noch ums Essen. Mhm. Und was darf ich nicht und was schlecht ist, etc. Also ich würde sagen, wenn man, und dann kommt auch noch hinzu, wenn ich auf Mangelernährung umstelle, das heißt, wenn ich auf das verzichte, auf jenes verzichte, kann es sein, dass mein Körper auf einmal tatsächlich in einen Bedarf kommt und dann mir sozusagen die Sicherungen aushebt, weil er wirklich was braucht. Und dann kriege ich einen heißen Hunger auf das und dies und jenes, was ich ausgerechnet nicht essen darf. Meine Empfehlung ist zuerst einmal die Hälfte von dem, was ich kenne und kann und essen kann. Die Hälfte. Einfach nur die Hälfte. Also wenn ich für die Familie die Portion so und so vorsehe, dann esse ich nur die Hälfte. Was wegkommt, sind die Süßigkeiten zwischendurch. Das heißt also diese Fruchtgummis und diese Dinge und das Naschen vor dem Fernseher. Das heißt Mahlzeiten, echte Mahlzeiten, aber die Hälfte von den echten Mahlzeiten. Und was absolut notwendig ist, ist die Ernährung auf auch eine gesunde, naturnahe und nicht industriell basierte Ernährung umzustellen. Also das ist das Um und Auf, wenn wir wieder echte Kartoffeln kochen.
Einfach
und
kochen, selber kochen.
Kochen und Gemüse und ich bin auch für das proteinreiche Essen. Mhm. Also ich bin selbst, also ich könnte... Ich kann mir nicht vorstellen jetzt, dass ich nur pflanzliche Proteine zu mir nehme, also pflanzliches Eiweiß, weil ich habe es auch versucht. Ich kriege dann so einen heißen Hunger auf alles Mögliche. Also ich brauche Fleisch und ich brauche Fisch und ich brauche Käse und ich brauche Eier und ich brauche meine Rohmilch. Und ich kann zum Beispiel, wenn ich im Winter, ja 2 Tage in der Woche zum Beispiel im Winter, esse ich einen ganzen Tag nichts, aber ich frühstücke mit Protein, also ich frühstücke mit einem guten Ei, mit einem Bio-Ei von meiner Freundin, die von der Hertha, die ihre Bio-Hühner hat und sie hat nicht so viel, ja, und diese Eier halte ich mir wirklich, sie sind sehr kostbar und dann esse ich tatsächlich ein Ei in der Früh. Und ich esse ein Stück Salami und ein Stück Käse, Salami von der Gams oder vom Hirsch vom Nationalpark und ein Stück Käse, den ich auch selber mache. Ja, ich habe mich jetzt reingefuchst ins Käse machen und ein Stück Brot, das ich selbst backe, ja, mit Walnüssen oder so. Und ich komme und dann gehe ich Skifahren und da gibt es nichts dazwischen. Es gibt nur einen heißen Ingwertee mit frischem Ingwer gemacht. Und dann esse ich wieder am Abend, so gegen 6 und das passt.
Die Energie hält so lange an.
Und es hält an, weil eben diese Kombi, diese Eiweiß-Kombi und mit wenig Brot und mit diesem wenig Brot, das ist ein Vollkornbrot mit Nüssen.
Das hält
also die Kombi hält wirklich bombig. Mhm. Und wenn man schaut, wie viele Kalorien das sind eigentlich wenig. Und das ist sozusagen auch mein Fastentag, mehr oder weniger. Mhm. Mhm.
Jetzt haben Sie schon angesprochen, Sport und Ernährung haben eben, wie wir es wissen, einen sehr hohen Stellenwert in Ihrem Leben. Welche Sportarten betreiben Sie? Ich weiß es, ja.
Weil Sie folgen mir.
Genau, ich folge Ihnen auf Instagram auch. Aber welche Sportarten betreiben Sie im Winter und im Sommer, um fit zu bleiben?
Also im Winter gehe ich Skifahren, Langlaufen, Skitouren, Radfahren. Also ich habe sozusagen zwei Saisonen. Ja. Im Winter mache ich das. Radfahren, früher bin ich nicht viel Rad gefahren und jetzt hole ich mir immer die Milch mit dem Fahrrad. Mhm. Das sind 10 Kilometer hin und 10 zurück. Wenn kein Schnee liegt, dann mache ich das so. Ja. Und egal wie kalt es ist und im Winter natürlich wird es dunkel, die Milch ist zum Holen um 18 Uhr, ja, dann muss ich halt schnell und selbst wenn es dunkel ist mit der Stirnlampe und ich komme zurück und ich bin dann an dem Tag, wo ich sonst nur gesessen bin, 20 Kilometer gefahren, wenn kein Schnee liegt.
Ja.
Und sonst gehe ich zum Beispiel auch an Tagen, wo ich viel arbeite, weil meine Arbeit besteht leider aus Sitzen. Ja. Also ich muss schreiben und das ist schon beinhart, ja. Du musst auch gewisse Phasen aussitzen. Wenn es dir nicht einfällt, kannst du nicht rausgehen und sagen, jetzt lüfte mich aus und dann wird's wieder. Weil wenn du das nicht aussitzt, kann es sein, dass du sehr schwer ins Flow kommst.
Dass man wieder rauskommt und sehr schwer wieder reinkommt.
Genau, genau.
Also ich habe auch mal ein Buch geschrieben, ich weiß auch, wenn man oder an einer Arbeit schreibt. Das geht nicht, man muss dabei bleiben.
Ganz genau, das ist das Blöde am Schreiben, ja, dass man es aussitzen muss. Mhm. Und wenn ich im Winter zum Beispiel, wenn Schnee liegt und ich habe eben einen ganzen Tag geschrieben, da gehe ich nach 20 Uhr langlaufen. Und das macht echt so einen Unterschied aus. Ich gehe raus und ich bin vielleicht so ein bisschen so verrostet in der Bewegung, ja, und ich denke, heute bin ich 10 Stunden gesessen, das ist nicht gut, Manuela, jetzt musst du raus. Und draußen hat wahrscheinlich -10 oder sowas, ne? Und dann gehe ich langlaufen und ganz alleine in der Dunkelheit mit der Nacht, mit der Stirnlampe. Und dann laufe ich vielleicht 10 Kilometer. Und dann ist es 10, weil ich stresse mich dann auch nicht. Ja. Ich mache das nicht auf Tempo, sondern nur auf Wiederfinden zur Natur, Kontakt aufnehmen mit der Dunkelheit, mit den Geräuschen der Nacht und dann diese Kälte. Und komme ich zurück, dann gehe ich unter die heiße Dusche und das ist das Beste und das Tollste.
Mhm, wir wissen alle, wie wir uns fühlen nach dem Sport oder nach Bewegung.
Genau.
Das kann man nicht vergleichen. Und im Sommer?
Und im Sommer mache ich, also ich muss eines gestehen, ja, das gestehe ich gegenüber den Hörerinnen und Hörern. Ich bin die letzten Jahre mit dem Laufen ein bisschen faul geworden. Denn im Sommer bin ich meistens, aber auch im Winter, sehr viel gelaufen, also sicher 30, 40 Kilometer pro Woche. Und dann am Wochenende die Langdistanzen mit dem Fahrrad. Also ich fahre Tag 1 hin, 100 Kilometer, dann übernachte ich meistens am Wochenende woanders. Und am Tag 2 komme ich zurück zur Basis sozusagen über eine andere Route. Und jetzt diese letzten Sommer bin ich fast nur Rad gefahren. Aber ich will es jetzt wieder aufnehmen. Jetzt, sobald ich diesen letzten Fachartikel, an dem ich jetzt gerade schreibe, weg ist, dann steht es so fest, so wahr, ich lebe, dass ich
das Versprechen hier
das
im Podcast.
Verspreche ich hier im Podcast, dass ich wieder anfange zu laufen. Ich habe schon einen Anlauf gemacht im August und dann bin ich nach Oberösterreich gekommen und hier, warum auch immer, finde ich,
auch so eine schöne Radregion sind.
Ja, genau, da radle ich lieber einfach, weil das Laufen einfach anstrengender ist, in der Hitze, muss man dazu sagen. Mhm. Aber ich bin zu wenig hart zu mir gewesen. Ja.
Darf auch einmal sein, oder? Ich glaube, Sie sind sehr diszipliniert.
Ich bin sehr diszipliniert, aber ich muss zurück zum Laufen, weil das Laufen das Effizienteste ist.
Aber ganz ehrlich, es beruhigt uns jetzt auch wieder, muss ich ganz ehrlich sagen, weil es ist eigentlich menschlich.
Absolut. Und ich will auch jeder Mut machen, dran zu bleiben, weil ich auch selbst, ich predige, ja, aber ich bin genauso. Es gibt Tage, wo es mich null freut.
Ja,
und dann denke ich, muss ich jetzt rausgehen?
Der innere Schweinehund.
Der innere Schweinehund, der ist immer da.
Ja.
Ja, und, ja. Und reicht uns immer die Hand.
Ja, genau. Deshalb wäre es gut, wenn wir uns darauf fokussieren, wie es uns nachher geht.
Um richtig.
Den Sinn in der Tätigkeit zu sehen. Sie haben auch selbst einen Podcast, den ich folge, den ich mir sehr, sehr gerne anhöre, weil es wirklich sehr, sehr spannend ist, auch für unsere Hörerinnen und Hörer. Der heißt Gehirn einfach erklärt. Wie kamen Sie denn auf die Idee, beziehungsweise auch, wie kam es zur Zusammenarbeit mit der ORF-Moderatorin Katrin Wachauer?
Ich muss sagen, das war eine Idee von Katrin. Mhm. Das war, ich glaube, letzten Winter irgendwann mal. Ich war unter dem Kochen am Abend. Und sie schickt mir ein WhatsApp, magst du mit mir einen Podcast machen? Und ich habe meine Zwiebel fertig geschnitten und habe zurückgeschrieben, ja.
Zuerst so haben einfach. Sie mal geweint wahrscheinlich, nein. Vor Freude. Nein, Scherz.
Nein. Ja. Ich hatte schon super. Oft dran gedacht,
ja, sehr gut.
Einen Podcast zu machen. Mhm. Nur, ich schaffe es einfach nicht zeitlich, dass
selbst
ich mich…
zu produzieren.
Genau.
Ja.
Ich kann zwar Inhalte liefern, mhm. ja. Aber es muss sich jemand doch Gedanken machen, welche Fragen das für das Publikum interessant sind. Ja, also Sie sind selbst Podcasterin, Sie haben sich vorbereitet, Sie haben sich gedacht, was kann ich Frau Macedonia fragen? Ich könnte natürlich auch all das machen, nur wann?
Ja, genau.
Und ich muss ehrlich sagen, ich will zum Beispiel auf mein Essen selbst zubereiten, nicht verzichten.
Ja,
ich will auf meine
Zeit.
Bewegung nicht verzichten. Mhm. Es braucht alles Zeit. Obwohl ich kein Fernsehen habe, ja, und ich all das in den Fernsehstunden der anderen mache, aber trotzdem. Und ich denke, Katrin ist ein Profi. Mhm. Ja, wie sie führt, ist Profi. Wie sie die Dateien, also die Audiodateien schneidet, ist Profi. Sie ist die Profi für diese Arbeit. Ja, mhm. Und ich bin dankbar, dass sie mich gefragt hat, weil somit kann ich auch den Menschen, die sich dafür interessieren, dieses Wissen zur Verfügung stellen, mit für mich einem angemessenen Aufwand.
Also wenn Sie jetzt Interesse bekommen haben, und da geht es auch immer um ganz, ganz spannende Themen, aber immer in einer Podcast-Folge, also da kann man noch viel mehr Informationen rüberbringen, auf allen Podcast-Plattformen hörbar.
Ja.
Der Podcast heißt noch einmal Gehirn einfach erklärt.
Genau.
Ja, wir sind jetzt schon gegen Ende unseres Gespräches. Zum Abschluss habe ich noch einen Word-Rap vorbereitet, wie bei all unseren Podcast-Gästen. Kurze, knappe Antworten, kurze Fragen. Mein Fahrrad hat folgenden Stellenwert für mich. Ich weiß, Sie lieben Ihr Rad. Hat es einen Namen?
Nein.
Nein.
Mein Fahrrad ist einfach mein guter Kumpel.
Ein ganz wichtiges Tool
ja,
für Sie.
Ja, ich hab mehrere Fahrräder, aber ich habe jetzt meinen guten Kumpel, das jetzt gerade draußen steht, bei der Raiffeisen.
Ja, Sie sind natürlich auch mit dem Rad hergekommen.
Ja, klar. Ich bin mit dem Rad hergekommen und ich bin mit diesem Fahrrad sicher schon vielleicht 15.000 Kilometer gefahren. Und es hat mich nie im Stich gelassen. Mhm. Das ist ein Alu-Mountainbike mit fetten Reifen. Ich kann überall fahren damit. Ich bin in Sardinien durch Flussbetten gefahren.
Okay.
Ich bin hier in den Alpen überall, wo die anderen nicht können, fahre ich. Im Gebirge, hochalpin, ich bin einmal eine Transalp hochalpin gefahren, habe es getragen. Es ist ein Billigrad, im Endeffekt hat nur, also für Fahrräder, nur 1.500 Euro gekostet. Aber es ist mein guter Kumpel.
Es leistet seinen Dienst, ja.
Es leistet einfach seinen Dienst. Und jemand hat, ich habe mit jemandem gesprochen auf einer Tour und hat gesagt, weißt du, dieses, der ist ein Carbon, ein Carbonrad gefahren, also ein Rennbike, also mit allem Pipapo, mit elektronischer Gangschaltung. Und hat gesagt, weißt du, ich beneide dich um diesen Traktor, weil du kannst damit überall fahren.
Ja, genau. Also ein treuer Begleiter.
Treuer Begleiter.
Österreich liebe ich, weil?
Weil es meine Herzensheimat ist. Mhm. Ich sage es nicht nur heute, ich habe es auch 2019 in einem sehr langen Interview für die Oberösterreicherin gesagt. Österreich ist the place I want to be, um das auf Englisch zu sagen.
Sehr schön.
Viele fragen mich, Marc, wirst du nach Italien zurückgehen? Nein, Wieso? Ja. Ja, weil ich hier zu Hause bin. Mhm. Hier bin ich sozusagen seelisch sozialisiert. Ich verstehe, wie die Menschen hier ticken. Und Österreich hat mir auch, und das möchte ich auch immer wieder betonen, hat mir große Chancen gegeben, mich so zu entwickeln, wie ich wollte, was nämlich Italien mir nicht gegeben hätte. Mhm. Ich konnte hier studieren von der Hand in den Mund. Ja, ich habe mir mein Studium selbst bezahlt durch kleine Jobs links und rechts und das wäre in Italien nicht möglich gewesen. Ja. Und es ist ein großartiges Land. Ich mag alles an Österreich. Ich verteidige es überall. Also über Italien kann jeder schimpfen. Ich bin
totale Patriotin eigentlich.
Ja, ich bin nach wie vor italienische Staatsbürgerin, aber über Österreich lasse ich nichts kommen. Also über Italien, bitte schimpfen Sie ruhig.
Und aber werde ich Ihnen recht. Über das Austertal.
Austertal, ja, also ich muss sagen, die Wurzeln meines Herzens sind hier. Also und ich möchte es niemals verlassen eigentlich.
Sehr schön. Ja, das wollen wir auch nicht.
Wenn ich bleiben darf.
Ja, natürlich. Das möchte ich noch gerne lernen.
Das ist jetzt schwer. Sie haben mir zwar die Fragen geschickt, aber Sie haben ich habe sie nur gelesen. Also, was ich gerne lerne, eigentlich, ich möchte einfach nur mehr über das Gehirn erfahren und wissen, ja. Und deswegen gehe ich auf jede Konferenz. Ich war heuer in Budapest, ich war in Montreal, ich fliege nächste Woche nach Messina, also nach Sizilien auf die nächste. Ich kann mich nicht satt hören. Das Gehirn ist so faszinierend und wissen Sie, ich arbeite nicht 40 Stunden für meinen Job, weil ich bin leitende Wissenschaftlerin und es ist ein 40 Stunden mit 6 Wochen Urlaub im Jahr Job. Ich denke die ganze Zeit nach. Ja, das ist ein Job, der mich von in der Früh bis am Abend begleitet, bis ich eigentlich schlafe. Weil irgendetwas denke ich immer, wie was sein wird und dann schaue ich nach und so. Und wie gesagt, also es wird wahrscheinlich dann aufhören, wenn ich ins Grab steige.
Ja, wir denken immer, es gibt nichts, oder sogar im Schlaf, ja?
Ja.
Mein Lieblingsbuch.
Mein Lieblingsbuch ist, also ich habe mehrere, aber vielleicht eines, was auch die Hörerinnen und Hörer kennen. Das ist von Marlene Haushofer. Ein Buch, das Die Wand heißt. Es wurde auch verfilmt, aber das Buch ist jenes Buch gewesen, das mich vielleicht 15 Jahre beschäftigt hat. Mhm. 15 Jahre meines Lebens habe ich an dieses Buch aktiv gedacht und intensiv gedacht. Denn das Buch hat fast keine Handlung. Und jeden Tag, ich bin in eine Buchhandlung gegangen und ich habe gesagt, können Sie mir einen guten Klassiker empfehlen? Das sind eben diese tollen Buchhändler, die selbst lesen. Ja, deswegen kaufe ich auch ungern online, weil ich ja den Buchhandel sehr schätze. Und diese Person sagt, ja, was wollen Sie? Habe ich gesagt, etwas, was mich beschäftigen kann. Dann nehmen Sie dieses Buch mit. Und dann fange ich an und ich denke mir, das ist jetzt die letzte Seite. Am nächsten Abend,
kann man nicht aufhören.
Am nächsten Abend habe ich noch eine Seite gelesen. Das ist jetzt die letzte. Aber den ganzen Tag habe ich dran gedacht. Ja. Also, und dann lese ich 3/4 vom Buch. Ich erzähle jetzt nicht die Geschichte, damit die Hörerinnen und Hörer wahrscheinlich neugierig werden. Und dann nimmt dieses Buch eine Wende und eigentlich hat es immer noch keine Handlung. Und diese Wende war dann so spannend, dass ich dieses letzte Drittel vom Buch wahrscheinlich an 2 Abenden gelesen habe. Und dann hat es mich so beschäftigt, was das war und warum es so war. Und es gibt so Landschaften, weil Marlene Haushofer beschreibt ja die Landschaft auch sehr, sehr genau. Und nachdem ich sehr viel in der Natur bin, bin ich so oft in Landschaften gewesen, wo ich mir gedacht habe, da könnte diese Wand gewesen sein. Und so. Also das heißt, es ist eine emotionale Involvierung mit intellektuellen Inhalten von dieser großartigen österreichischen Schriftstellerin. Das hat mich so sehr berührt. Ich habe das Buch auch, ich weiß nicht wie oft, auch schon verschenkt. Großartig.
Ja, danke für den Tipp. Die Wand.
Die Wand, Marlene Haushofer.
Mhm. Wir haben heute schon gesprochen, nachdem es damals so ein Erfolg war, Sie beim Frauenabend als Vortragende gewinnen zu können, dass es auch fürs nächste Jahr geplant ist, dass Sie wieder zu uns kommen hier in die Raiffeisenbank Wels zum Frauenabend und dort ein Projekt präsentieren, über das wir heute noch nicht sprechen dürfen. Es ist streng geheim, aber es wird ganz was Tolles, ganz was Riesiges werden. Wir freuen uns jetzt schon an dieser Stelle, wenn wir Sie wieder hier begrüßen dürfen. Danke auch, dass Sie sich heute Zeit genommen haben. Ich weiß, Ihr Terminkalender ist völlig ausgebucht. Und ja, wir wünschen Ihnen jetzt alles Gute und freuen uns dann auf weitere Inputs nächstes Jahr live.
Dankeschön. Und ich freue mich auch, wenn ich die Damen der Raiffeisenbank wieder begrüßen darf und von diesem neuen Projekt erzählen werde.
Ja, wir sind schon ganz gespannt.
Und herzlichen Dank für die Einladung zu diesem tollen Podcast.
Sehr gerne, Dankeschön. Ja, bei Ihnen bedanken wir uns natürlich auch, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie wieder mit dabei sind bei einer neuen Ausgabe Ihres Podcasts Wir Bankgeflüster. Bis zum nächsten Mal. Wir hören uns. Wir Bankgeflüster, der Podcast der Raiffeisenbank Wels.